Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Regenwassermanagement Podcasts. Heute dreht sich alles um ein faszinierendes Thema, das besonders für Planer und Architekten von großem Interesse ist. Bauen mit Holzfassaden. Ein Bereich, der nicht nur ökologisch und ästhetisch relevant ist, sondern auch technisch anspruchsvoll. Dabei geht es um die Herausforderungen und Chancen, die sich beim Einsatz von Holz in der modernen Architektur ergeben. Wir haben einen tollen Gast und Experten heute dabei. Dominik Latzel, Zimmermeister bei Rombach Holzbau aus der Nähe von Freiburg, der uns aus erster Hand Einblick in die Welt der Holzfassaden geben wird. Dominik wird uns Tipps und Ratschläge aus der Praxis liefern, wie man die Herausforderungen beim Bau mit Holzfassaden meistert und was Planer und Architekten unbedingt beachten sollten. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Herzlich willkommen, Dominik.
Hi Nina, grüß dich.
Hallo, ja, schön, dass du dabei bist in unserem Podcast. Du hast gerade erzählt, du kommst direkt von der Baustelle. Wo kommst du daher? Was hast du gemacht heute?
Ich bin gerade zugange an einem Holzbau aus den 60er Jahren. Mhm. Also das ist ein Holzbau aus den 60ern, den wir gerade sanieren. Das Gebäude ist vielleicht auch nicht ganz unbekannt in Freiburg. Also das gehört zu einem ehemaligen Krankenhaus, in dem die Freiburger Bobbele geboren wurden.
Die Freiburger Bobbele sind was? Du musst mich aufklären.
Ach so, Freiburger Bobbele sind, also Bobbele ist die Bezeichnung für einen Freiburger, der in Freiburg in besagtem Krankenhaus geboren ist. Okay. Und da gab es dann auch, solange dieses Krankenhaus noch Kinder geboren hat, gab es dann die Bobbele-Urkunde. Okay. Also so eine richtige Urkunde, wo dann Freiburger Bobbele-Urkunde draufsteht.
Okay, schön. Und was macht ihr dort?
Da machen wir eine energetische Sanierung von Dach und Fassade. Also das Gebäude ist generell in einem substanziell sehr guten Zustand. Also da ist nichts kaputt, dank einer hinterlüfteten Fassade, die da schon verbaut war mit Asbest. Das wird alles demontiert und das Dach ist auch in Asbest gedeckt. Und dann wird es eben auf energetisch aktuellen Stand gebracht mit ökologischen Baumaterialien und einer Holzfassade.
Sehr schön, passend zum Thema. Aber lass uns kurz nochmal über dich sprechen. Du bist Zimmermeister. Warum? Wie wird man Zimmermeister? Wie kam es dazu?
Ja, das kam so. Also wie wird man Zimmermeister? Da muss man oder auch Frau in die Lehre gehen und eine Ausbildung zum Zimmerer, zur Zimmerin machen. Und früher musste man da noch ein paar Gesellenjahre sammeln, bevor man dann die Meisterschule besuchen durfte. Aber das kann man mittlerweile auch direkt nach der Gesellenprüfung machen. Und bei mir war es so, ich habe mich irgendwann dazu entschieden, über sehr große Umwege Zimmerer zu werden. Und das war bis jetzt die beste berufliche Entscheidung in meinem Leben. Und irgendwann hatte ich halt einen Stand erreicht, wo sich vieles wiederholt hat und wo einfach nicht mehr viel Neues dazu kam. Und da wollte ich noch ein bisschen mehr dazu lernen einfach. Und perspektivisch möchte ich irgendwann mal mein eigenes Unternehmen haben. Mhm. Und dafür braucht man im Holzbau den Meistertitel.
Okay. Und den bekommt man wie?
Über den Besuch von der Meisterschule, beziehungsweise eigentlich muss man nur an vier Prüfungen teilnehmen. Das ist einmal eine kaufmännische Prüfung, Prüfung zur Ausbildereignung, also dass man Auszubildende ausbilden darf. Und dann noch zwei fachbezogene Teile. Und da gibt es einen Vorbereitungskurs, den bieten verschiedene öffentliche Schulen in Deutschland an, aber auch private Schulen. Und der geht meistens ein oder zwei Jahre in Voll- oder Teilzeit. Und das habe ich auch gemacht.
Einfach um auch noch ein bisschen Werbung zu machen, ne? Für den Zimmermeister. Wie wir hören werden und wie ich im Vorgespräch ja auch schon so ein bisschen mitbekommen habe von dir, ist das wirklich ein toller Beruf, ne, der viel Spaß macht, der viel Abwechslung bietet.
Und von ja, ist wahnsinnig schön.
Können wir da
ruhig
also, wie
gesagt, Werbung machen. Beste berufliche Entscheidung.
Sehr schön. Du arbeitest bei Rombach Holzbau. Was habt ihr für ein Spezialgebiet oder mit was macht ihr ausschließlich Sanierungen oder was macht ihr noch so?
Ja, das Tätigkeitsfeld hat sich die letzten Jahre gewandelt. Die Firma wird nächstes Jahr 100 und ist ein Familienunternehmen in dritter Generation. Ganz früher waren es einfach nur, also da waren die Anforderungen auch an Gebäude noch nicht so wahnsinnig hoch. Am Anfang waren es halt nur Holzhäuser, sage ich jetzt ganz salopp, aber halt vor allem im Dreisamtal stehen davon noch relativ viele. Und über die Jahre hat sich das dann immer mehr hin zur Sanierung verändert, das Haupttätigkeitsfeld. Und mittlerweile machen wir sehr viel in historische Altbausanierung, Denkmalsanierung und ganz wenig Neubau.
Ja, sanieren tut man dann schlussendlich auch mit Holzfassaden, ne, unser Thema heute.
Genau.
Wo würdest du sagen, warum entscheiden sich immer mehr Bauherren, Architekten, ob jetzt im Neubau oder der Sanierung, für Holzfassaden?
Also ich denke, ein wesentlicher Punkt ist die Ästhetik, weil mit Holzfassaden einfach super interessante Fassadenbilder gestaltet werden können in allen möglichen Farben, Formen, Linienführungen. Und dann denke ich auch, dass im Bauen gerade generell der Trend zu mehr Holz im Bau geht, einfach um auch mehr CO2 im Gebäude zu speichern.
Was hat man jetzt in der Umsetzung für Vorteile, wenn im Vergleich jetzt zu anderen Fassadentypen?
Also es hat auf jeden Fall thermische Vorteile, gerade gegenüber Glas oder auch gegenüber einem wärmetechnisch durchlässigen Zementverputz.
Welche Arten von Holz eignen sich am besten für Fassaden und wie beeinflusst jetzt die Wahl der Holzart, die Bauweise und dann schlussendlich auch die Wartung?
Also generell eignen sich alle möglichen Hölzer. Wir verwenden hier in der Gegend viel heimische Weißtanne oder auch Fichtenfassaden. Das ist so das günstigere, würde ich sagen, die Fichte. Kommt immer ein bisschen auf das Fassadenbild an. Die Fichte und Tanne sind generell nicht so witterungsbeständig wie jetzt zum Beispiel Lärche oder Douglasie, die durchaus auch im Fassadenbau verwendet werden, haben aber halt andere Vorteile. Also gerade die Weißtanne ist ziemlich harzarm und dadurch ist die Fassade halt immer sauber, sozusagen. Es ist in der Verarbeitung einfacher und die Weißtanne ist dazu auch noch ein sehr heimischer Baum im Hochschwarzwald. Lärche und Douglasie haben die Vorteile, dass sie durch einen höheren Harzgehalt und durch ätherische Öle von Natur aus widerstandsfähiger gegenüber Pilzen und Insekten sind. Es ist eher unüblich, dass Harthölzer für eine Fassade verwendet werden. Ich denke, es hat einfach Kostengründe und die Weichhölzer haben sich als Fassadenhölzer bewährt.
Was sind jetzt für dich als Zimmerer, also beim Bauen, bei der Ausführung, so die größten Herausforderungen mit Holzfassaden, insbesondere jetzt?
Tatsächlich einfach immer das Wassermanagement. Also die Fassade schützt ja einerseits das Gebäude vor Wasser, muss aber trotzdem selber auch vor Wasser geschützt werden. Also durch die Hinterlüftung von der Holzfassade, die ja zwangsweise erfolgen muss, wird das Wasser, das gegebenenfalls auf der Rückseite vom Holz kondensiert, weggetragen. Und auf der anderen Seite kann so auch kein Wasser auf und im Holz stehen bleiben.
Und wie wird das aktuell umgesetzt, die Hinterlüftung?
Mit einer senkrechten Lattung, also es kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Wandaufbau an, aber meistens mit irgendeiner senkrechten Lattung und dann kommt es darauf an, ob die Fassade natürlich waagerecht oder senkrecht oder auch diagonal verläuft, wie dann eine darauf liegende Traglattung nochmal ausgeführt wird, also ob senkrecht oder waagerecht.
Das heißt, die Hinterlüftung findet durch einen Hohlraum statt, ne, zwischen dann den zwei.
Genau, also die Hinterlüftung findet durch einen Hohlraum zwischen der Gebäudeaußenhülle und der letztendlichen Fassadenbekleidung statt. Also einfach durch Thermik, die sich am Gebäude entwickelt, durch Sonneneinstrahlung oder auch durch Wärmedurchstrahlung von innen, gibt es dann über einen langen Hohlraum, der über die komplette Gebäudelänge oder über einzelne Stockwerke erfolgt, entsteht einfach ein Kamineffekt, der die Luft hinter der Fassade bewegt und dadurch wird die Feuchtigkeit da wegtransportiert.
Kommen wir konkret zum Sockel bei solchen Holzfassaden, ne, gerade da. Also wenn jetzt natürlich die Fassade bis nach unten geht, ne, an den Boden, dann muss ja besonders am oder ich sag mal so, der Sockel ist ein besonders kritischer Punkt, was die Hinterlüftung angeht. Kannst du da vielleicht noch was zu sagen?
Ja, der Sockel ist ja generell ein super kritischer Punkt in eigentlich jeder Fassade. Also da ist ja das Fernhalten von Wasser am allerwichtigsten. Und da ist es halt wichtig, wie der Abtropfbereich ums Gebäude ausgeführt ist. Also vor allem für die Langlebigkeit vom Holz, dass es nicht durch Spritzwasser permanent nass ist oder feucht und dass dann da auch keine Pflanzen oder Pilze oder Insekten heimisch werden.
Und wie kann man dem entgegenwirken, dass eben zu Feuchtigkeit kommt? Gerade im Sockelbereich, wie wird das gelöst?
bei Holzfassaden oft einfach durch einen ausreichenden Abstand zum Erdreich. Das sind je nach Untergrund 30 Zentimeter, beziehungsweise mit einer spritzwasserbrechenden Schicht, die um das Gebäude angebracht wird, oder einfach mit Fassadenrinnen, mit denen man dann das Wasser wegtransportieren kann und wo auch das Tropfen reduziert, das Spritzen, Zurückspritzen reduziert wird.
Wie kommt es zu den unterschiedlichen Ausführungen?
Einmal sind es die ästhetischen Gründe, was auch vielleicht die Architektin, der Architekt geplant hat, das Gesicht vom Gebäude. Eine spritzwasserbrechende Schicht, ich würde sagen, war halt vor allem üblich bis vor ein paar Jahren, dass man einfach so einen möglichst geringen Abstand erreicht, indem man einfach so einen groben Schotter da ums Gebäude rumstreut, um die Fassade rum vor allem. Und ja, die ästhetischen Ansprüche sind auf jeden Fall stark gestiegen in den letzten Jahren im Holzbau. Ja, wenn man jetzt eine Situation hat, wo man die Fassade bis auf den Boden führen möchte, dann kann man das ja mit einer Fassadenrinne lösen, die dann auch die Hinterlüftungsaufgabe übernimmt.
Dann lass uns noch über ein konkretes Projekt sprechen. Erzähl doch einfach mal von einem ja, speziellen Bauprojekt, bei dem du jetzt Holzfassaden vielleicht auch neu gebaut hast oder auch saniert hast. Welche Besonderheiten gab es da und welche Herausforderungen hattest du bei dem Projekt?
Ja, zuletzt haben wir ein Gebäude für das Diakonische Werk in Kirchzarten neu gebaut. Das Ganze ist ein Holzrahmenbau auf einem Betonsockel mit einer vorgehängten Holzfassade. Die Fassade ist senkrecht aus verschieden breiten Weißtannenbrettern, die sägerau bearbeitet werden, um dann Nut und Feder zu kriegen. Und dann werden die noch farblich veredelt, also quasi künstlich vorvergraut. Und das sieht ziemlich gut aus, meiner Meinung nach. Die Herausforderung dabei waren, es lief eigentlich super.
Auch gut.
Es ist aktuell noch üblich, dass BIM noch nicht überall Einzug gehalten hat und dass die Planungsphase während dem Bauen fertiggestellt wird. Und das sind oft die größten Herausforderungen eigentlich gerade bei Neubauprojekten und gestalterische Aspekte, würde ich sagen, die einen dann vor Herausforderungen stellen.
Du hast BIM angesprochen gerade. Wie ist da der aktuelle Stand bei euch? Arbeitet ihr viel mit BIM?
Noch nicht, aber da bin ich dran. Also das Planungsbüro, mit dem wir arbeiten, die versuchen das gerade überall ein bisschen zu forcieren. Also die sind schon relativ BIM-ready und die haben auf jeden Fall schon BIM-Tools, wo zumindest mal alle planmäßig drauf zugreifen können, also zum Anschauen. Aber wo es halt bei den Ausführenden meistens gerade noch fehlt, ist die entsprechende CAD-Software und auch die Fähigkeit und die personelle Kapazität, das Ganze digital zu zeichnen und zu planen. Aber das kommt, glaube ich, auch.
Das kommt, ja, da haben wir auch schon einige Podcast-Folgen dazu zum Thema BIM, sowohl in der Landschaftsarchitektur als auch im Hochbau. Also der Hochbau ist natürlich schon deutlich weiter wie jetzt der Landschaftsgartenbau, was ja oft auch unser Bereich ist im Regenwassermanagement. Aber ja, der Hochbau kommt und da ist gerade die Schnittstelle zu den verarbeitenden Unternehmen eben so entscheidend. Ne? Gerade wenn Änderungen in der Planung im Nachhinein kommen, ne, wird so ein BIM-Modell natürlich deutlich vereinfachen.
Ja, absolut. Das vereinfacht ja generell alles. Also ich meine, die Vorteile von BIM liegen ja auf der Hand. Das,
Man muss es nur machen.
genau.
Ne? Du hast gerade schon das Boogie 52 angesprochen in Freiburg. Auch ja eines der größten Holzhochhäuser in Deutschland, mehrfach ausgezeichnet, 25 Meter hoch, ne? Also wirklich ein beeindruckendes Gebäude. In Pforzheim wird gerade oder ist ein Holzhochhaus gebaut, auch in der Dimension. Das heißt, da tasten sich die Architekten auch ran. Auch dort eine Holzfassade. Glaubst du, ne, so als Holzbauer, als Zimmermeister, was sind da die größten Themen bei so einem Hochhaus?
Bei so einem Gebäude sind die größten Herausforderungen statischer Natur, würde ich sagen. Also das sind und waren auch die größten Bedenken der planenden Menschen die letzten Jahrzehnte, die dem Holzbau im Weg standen, sage ich jetzt mal so. Weil zum Beispiel in Norwegen steht schon länger ein 14-stöckiges, glaube ich, das Trehus. Also ich glaube, das ist 14 Stockwerke hoch. Das steht da seit 2014, wenn mich nicht alles täuscht. Und zu dem Zeitpunkt haben wir noch nicht daran gedacht, so hoch zu bauen. Also ich glaube, da war das höchste Holzhochhaus in Deutschland 7 Stockwerke hoch. Dann gibt es da natürlich auch ganz, ganz hohe Anforderungen an Brandschutz. Also weil je höher ein Gebäude wird, umso schneller fällt es natürlich in Gebäudekategorie 3 oder 4. Und dann gibt der Brandschutz die Schwierigkeiten vor. Und die waren halt bis auch vor kurzem einerseits, dass es muss immer irgendeinen Betonkern geben, um den das Gebäude herumgebaut wird, um einmal die statischen Anforderungen zu erfüllen und andererseits halt, um die Anforderungen an den Brandschutz zu erfüllen. Und soweit ich das weiß, wurde das beim Bogi 52 auf ein Wesentliches reduziert. Also es gibt noch einen Betonsockel und maximal einen Betonaufzugsschacht. Und der Rest ist in Brettsperrholz und Holzrahmenbauweise drumrum und draufgebaut. Und es ist einfach also mit einer sehr sorgfältigen Planung, mit einer sehr sorgfältigen Lastberechnung können wir mittlerweile Holzhäuser einfach wahnsinnig hochbauen und große Dimensionen.
Aber nur mit BIM.
Aber nur mit BIM.
Inwiefern kommst du mit Entwässerungssystemen in Kontakt?
Super selten. Also klar, natürlich mit Dachrinne und Fallrohr,
Mhm.
aber auch mit Gründächern, also im Flachdachbereich, da so ein bisschen. Und das war es eigentlich schon. Also meistens, wenn halt so Sachen wie Fassadenrinnen oder so eingebaut werden, bin ich schon weg. Das macht dann der Gartenlandschaftsbauer bzw. der Tiefbauer oder die Person, die sich um das Außengelände kümmert.
Okay. Musst du im Vorfeld was berücksichtigen, dass dann der Gartenlandschaftsbauer anschließen kann? Und wie gibt es da eine Absprache?
Nee, da gibt es natürlich Kontakt. Also da wird schon vorher drüber gesprochen. Und auch das fließt ja irgendwie in den Planungsprozess mit ein, dass man sich auf gewisse Höhenmaße und so weiter einigt, auf die man sich dann gegenseitig auch verlassen kann. Also hier auch schon wieder Thema BIM. Und
Ist
dann
toll.
natürlich über Vorortabsprachen bei Schurfixen oder bei Baustellenbesprechungen.
Was passiert eigentlich eben, wenn hier Fehler passieren, ne? Wenn die Fassade nicht ausreichend hinter lüften kann?
Dann wird sich zwangsweise früher oder später irgendwann da Kondenswasser bilden und das Wasser wird stehen bleiben, entweder erstmal auf den waagrechten Latten oder irgendwann auch auf dem Holz und am Sockelbereich auf dem Boden und kann dann kapillar am Holz nach oben ziehen und das hat halt irgendwann eine Schädigung von der Fassade und sogar eventuell vom Gebäude zur Folge. Ach ja, und ganz wichtig, natürlich auf einer Holzfassade bilden sich auch keine, also wenn die Holzfassade richtig hinterlüftet ist, gibt es da auch keine Algenbildung wie jetzt auf einem Putz. Also das heißt, die Holzfassade ist auch sehr viel länger schön.
Warum ist es so, dass sich da keine Algen bilden?
Ja, weil die ja permanent hinterlüftet ist.
Okay,
Und das
also
Holz einfach
immer.
permanent trocken ist. Und dadurch gibt es keinen Nährboden für Algen, solange das Holz permanent trocken ist. Ja. Und beim Putz, da gibt es dann einfach auch nachts minimales Kondensat auf der Fassade und irgendwann können sich da Algen bilden. Je nach
Ja,
Putz natürlich, also wenn man
super,
reinen Kalkputz
ja.
verwendet, dann nicht, aber.
Also eigentlich ein tolles Material für Fassaden. Ich glaube, da muss ich dir nichts erzählen. Aber man muss natürlich gewisse Dinge beachten. Man muss eine saubere Verarbeitung haben. Man muss genau bei der Entwässerung einfach gewisse Dinge beachten. Gibt es bestimmte Normen, Regelwerke, die da verpflichtend sind, an die man sich halten muss?
Ja, auf jeden Fall. Also generell halt geltende Holzbaunorm und der Stand der Technik, sowie halt auch die Entwässerungsdienst, die halt beim Gebäude einzuhalten sind. Das ist, glaube ich, die 68800 und die 18533, die, ja,
Test,
erdberührte Bauteile, weiß ich nicht mehr, aber.
Test. Waren schon auf jeden Fall die richtigen dabei, genau.
Und natürlich für mich als Zimmerer noch die Richtlinie des Zentralverbandes im Dachdeckerhandwerk. Und genau, eben der geltende Stand der Technik.
Okay. Unser Podcast ist ja auch für Planer, für Architekten. Was würdest du jetzt, wenn du, ne, wenn du die Möglichkeit jetzt mal hast, als verarbeitendes als Handwerk, Empfehlung an Architekt geben, auf was er bei Holzfassaden besonders achten soll, damit du wunderbar arbeiten kannst und auch die Holzfassade lang erhalten bleibt?
Also ganz wichtig ist die Hinterlüftung ausreichend zu planen, beziehungsweise jein, das machen ja dann Fachplaner eigentlich. Also im Prinzip ist ja der Architekt, die Architektin kümmert sich ja eher um die Außenhülle und um den optischen Aspekt. Und die Fachplaner gewährleisten ja dann im Prinzip, dass die Regeln der Technik eingehalten sind und die geltenden Normen. Ich als Ausführender finde es immer schön, wenn es nicht zu kompliziert ist. Also es ist auch mal schön, wenn man sich verkünsteln darf, wie zum Beispiel bei einer Schindelfassade. Das kann auch als hinterlüftete Fassade ausgeführt werden. Übrigens auch eine sehr schöne Holzfassade. Ja, und dass vielleicht die optischen Akzente nicht zu extrem werden, also dass man dann zu stark mit Materialien wechselt, das machen ja auch manche Planer ganz gerne, dass das optisch toll aussieht, aber dann halt einfach nicht schön auszuführen ist.
Okay, wenig Materialwechsel, ab und zu
Genau.
mal eine Besonderheit dabei. Macht Spaß, aber grundsätzlich eher einfach halten.
Genau.
Fachplaner sind dann in dem Fall Fachplaner für Holzbau oder?
Fachplaner für Holzbau sind es dann, also das sind dann oft Ingenieurbüros mit Holzbaubezug.
Okay.
Und es gibt natürlich auch Architekten und Architektinnen, die Fachplaner im Holzbau sind.
Die führen dann im Endeffekt die Konstruktion aus.
Ja, also beziehungsweise der kommt ja vom Architekten, der Entwurf. Und die Werkplanung wird dann je nach Größe des Bauvorhabens halt von verschiedenen Fachplanern übernommen. Also dann macht halt der Tiefbauer seine Planung oder ein Tiefbauplanungsbüro macht die Planung und im Holzbau macht es entweder ein Ingenieursbüro, weil im Holzbau ja eben auch ganz viel auf die Statik geachtet werden muss, oder es macht halt auch also generell ein Holzbauplanungsbüro. Und bei kleineren Sachen macht es auch die Zimmerei selber, aber die sind halt in dem, was sie planen dürfen, eingeschränkt. Also die Menschen mit Meistertitel, der Meistertitel darf nicht so viel.
Das heißt, wo sind da die Einschränkungen? Von der Höhe her oder von...
Genau, Gebäudegröße. Also ich darf als Zimmermeister schon Gebäude planen und den Bauantrag dafür stellen, aber nur bis zu einer Größe von, ich glaube, 150 Quadratmetern und anderthalb vollgeschossen. Also das ist für viele Sachen sehr unrelevant. Und jetzt auch gerade, wo der Einfamilienhausbau immer stärker zurückgeht, sowieso. Und eben alles, was halt größer ist, Ingenieurbüros, die das machen.
Okay. Ja, ich fand es total interessant zu hören.
Danke.
Auch so deine Sichtweise auch mal zu hören. Ne? Wir sprechen ja schon mit Fachexperten bei uns im Haus, die sich nur so auf diese Entwässerung konzentrieren, ne? Aufs Regenwassermanagement oder mit Planern, die dann eben wieder eine andere Perspektive haben auf das Thema. Und ich fand es total interessant auch mal, ja, die ausführende Sichtweise zu hören, was euch so beschäftigt. Und
Ja,
was ihr
vielen
eben
Dank.
für Tipps habt, für Planer. Vielen Dank, Dominik.
Ja, vielen Dank dir auch.